Ja, wow, was für ein Video. Ich habe es geschnitten, nicht deswegen wow, aber ich habe es geschnitten und deswegen schon sehr, sehr, wirklich sehr, sehr oft gesehen. Und trotzdem, wo ich es jetzt gesehen habe, saß ich da auf meinem Platz und dachte, da ist irgendwie so was Anziehendes drin, irgendwas, was ich gar nicht so richtig, was ich gar nicht so richtig beschreiben kann, was ich gar nicht so richtig fassen kann oder greifen kann. Fast schon so ein bisschen, wenn ich jetzt kein Christ wäre, würde ich sagen, was Magisches irgendwie sowas da drin, aber ich weiß, es sind von Gott veränderte Leben. Diese zwei Worte, die das Ganze so verdichten, die deuten auf diese eigentlich noch viel größere und viel schönere Geschichte, die hinter diesen zwei Worten steht, die auf dem Plakat sind. Und das sind von Gott veränderte Leben. Da, wo Gott Herzen berührt, wo er Denken verändert, wo er Not lindert und wo er uns begegnet und uns liebt, uns annimmt und uns heilt. Und dann uns diese riesige Hoffnung in unser Herz schenkt. Diese Hoffnung, dass er uns liebt und einen guten Plan für unser Leben hat. Jesus, die Hoffnung der Welt in unserem Herzen. Und wir alle, die wir in dem Video drin vorkamen, und vielleicht waren nicht alle da auf der Osterfreizeit, auch ihr, die ihr schon viel mit Gott erlebt habt, die ihr solche Geschichten mit Gott schon geschrieben habt, ihr tragt diese Hoffnung in euch. Wir sind Hoffnungsträger. Unsere veränderten Leben, diese zwei Worte auf dem Plakat, so eine kleine Sache, die zeugen von dieser gewaltigen, riesigen Hoffnung, die mit Jesus Christus unser Leben erfüllt. Der Comedian Nico Semsrott, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, vielleicht von der Heute-Show, wenn manche das von euch schauen, der ist immer so ganz Depri, immer so einen schwarzen Kapuzenpulli auf. Der hat als Pendant zu den Glückskeksen, die es ja immer in den China-Restaurants gibt, hat der die Unglückskekse rausgebracht. Also stehen dann so Sprüche drauf wie: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein Zug sein. Oder eine Entscheidung ist der Tod von Tausenden von Möglichkeiten. Und ein Spruch, ein Keks habe ich euch mitgebracht, den finde ich besonders gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Genauso muss es sich, glaube ich, für die Jünger von Jesus an Karfreitag angefühlt haben. Sie haben so viel Hoffnung, eigentlich alle ihre Hoffnung haben sie in Jesus gesetzt. Dass er der König der Juden ist, er der Israel rettet, der Messias ist. Und dann reitet er ein in Jerusalem und sie haben die Hoffnung, jetzt geht's los. Und dann stirbt diese Hoffnung. Ja, sie stirbt. Sie stirbt tatsächlich. Das stimmt. Aber was er nicht bedacht hat, der Nico Semsrott hier, dass gerade im Sterben und im Auferstehen sich diese Hoffnung in Jesus Christus erst so richtig zur Entfaltung kommt. Petrus schreibt es in seinem Brief, habe ich euch ebenfalls mitgebracht, könnte man auch auf so einen Glückskeks schreiben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Für viele Menschen, die Gott nicht kennen, sind diese Unglückskekse ihre Lebensrealität. Es gibt so viele Menschen um uns herum, die hoffnungslos sind, die vielleicht gelangweilt sind, die krank sind, die Angst haben, die eben nichts auf ihre zweite Seite schreiben könnten, weil sie Jesus noch nicht kennengelernt haben. Und wir sind eine lebendige Hoffnung. Jeder aus dem Video, ob groß, ob klein, ist lebendige Hoffnung. Und wir sind deswegen lebendige Hoffnung, weil wir schon gestorben sind. Weil wir gestorben sind in Jesus Christus, aber auferstanden sind zu einem neuen Leben, das jetzt schon anfängt. Und deswegen haben wir dieses Video nicht für uns gemacht, wie Jonathan es am Ostern schon verraten hat, sondern für die anderen, für diese Menschen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Und Petrus schreibt weiter in seinem Brief, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über diese Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wenn wir als lebendige Hoffnung, die wir sind, von dieser Hoffnung, die uns erfüllt, weitererzählen, dann hat das, glaube ich, ein unglaubliches Potenzial. Es sind diese Geschichten hinter den zwei Worten, die das Potenzial haben, Jesus Christus, die lebendige Hoffnung selbst, in das Leben von anderen Menschen zu tragen, die jetzt noch nichts auf ihre zweite Seite schreiben können. Das Video, was ihr gesehen habt, das hat noch kein Ende. Ja, also Romy hat Hurra gehalten, aber die Musik, das war das letzte Bild, aber die Musik war gerade am zweiten Höhepunkt angelangt und geht noch weiter. Bild wird schwarz, aber es kommen noch sehr, sehr viele dazu. Vielleicht du wirst an den nächsten zwei Sonntagen, heute nicht, aber an den nächsten zwei Sonntagen ebenfalls noch die Möglichkeit haben, wenn du nicht auf der Osterfreizeit warst oder es an der Osterfreizeit nicht geschafft hast, hier in das Video reinzukommen. Hast du die nächsten zwei Sonntage die Möglichkeit, dich nochmal filmen zu lassen, dir auch zwei Worte zu überlegen, die deine Geschichte mit Gott, das, was du erlebt hast, zusammenfassen und auf den Punkt bringen und dich filmen zu lassen. Aber selbst wenn alle hier in dem Raum in diesem Video drin wären, wäre das Video immer noch nicht zu Ende. Denn es gibt jetzt Leute, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts auf ihre zweite Seite schreiben können. Aber dadurch, dass wir unsere Hoffnung zu ihnen tragen, werden sie eines Tages, vielleicht diese Woche, vielleicht schon heute Abend, vielleicht in einem Jahr, an diesem Punkt sein, wo sie was auf ihre zweite Seite schreiben können, wo sie diese Hoffnung erleben können. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Du bist lebendige Hoffnung. Und ich glaube, dass deine Geschichte mit Gott, das, was du erlebt hast, gerade heutzutage, davon bin ich wirklich überzeugt, eins der größten und gewichtigsten Argumente, weit gewichtiger als so sich in der Theorie über weltanschauliche Sachen Gedanken zu machen, ein Argument für den Glauben ist, als alles andere. Ich möchte euch davon meine Erfahrung kurz erzählen. Als ich in Potsdam gelebt habe, haben wir da Gemeinde gegründet und da habe ich nebenbei war ich Pastor in der Gemeinde und habe ich nebenbei bei DM gejobbt. Und das habe ich einmal gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe da morgens die Regale eingeräumt, also immer hier Putzmittel und Damenbinden und sowas eingeräumt. Und das war sehr cool, das war so ein typischer Studentenshop. Und ich habe halt richtig viel Möglichkeit gehabt, von meinem Glauben zu erzählen. Das habe ich eigentlich gar nicht beabsichtigt gehabt, da diesen Job zu haben. Ist halt immer so cool, wenn du halt Pastor bist, hast du so einen kleinen Vorteil, weil du halt immer, das Gespräch ist dann immer so abgelaufen, so, und was studierst du? Kannst du mir mal den Kloreiniger geben? So, alles klar, der muss hier rein. Und dann, ich studiere, keine Ahnung, Grafikdesign. Hat der andere dann gesagt, und was studierst du so? Dann habe ich gesagt, wo kommen die Menstruationstassen hin? Siehst du die irgendwo? Ich habe Theologie studiert, aber ich bin schon fertig mit dem Theologiestudium. Ich arbeite jetzt als Pastor. Die Windeln, ja, die kommen dahin. Und dann bist du halt im Gespräch. Das sagt ihm, als Pastor? Du arbeitest als Pastor, was? Siehst gar nicht aus wie ein Pastor. Und dann war es immer im Gespräch. Hab ich ständig gehört. Ich seh scheinbar nicht aus wie ein Pastor. Tut mir leid, ich sehe nicht aus wie ein Pastor. Ihr habt einen Pastor, der nicht aussieht wie einer. Gut. Dann war ich im Gespräch. Und es war immer ein bisschen schwierig, weil du immer am Hin- und Herrennen warst und in den verschiedenen Gängen. Und es war immer schwierig, sich mit einer Person länger zu unterhalten. Aber ich habe es einmal richtig gut geschafft, mich tatsächlich wirklich eine Stunde lang mit einem zu unterhalten. Und das war so ein cooles Gespräch. Er war Soziologiestudent, in der ehemaligen DDR aufgewachsen, hat nicht an Gott geglaubt, aber dieses Konzept Gott hat ihn so aus so einer soziologischen Sichtweise voll interessiert. Weil für ihn war klar, okay, der glaubt an Gott, der ist irgendwie Pastor oder so. Und er hat mich richtig gelöchert mit Fragen. Und es war so cool, weil alle anderen in den Gängen wurden ganz still und haben nur noch uns zugehört. Aber ich kam richtig ins Schwitzen, weil er war halt immer von diesem Standpunkt aus, okay, Manuel, was gibt Gott dir, also dieses Konzept Gott, Er hat nicht an Gott geglaubt. Dieses Konzept Gott in deinem Leben, was du jetzt irgendwie vermisst, wo du eine Stütze brauchst, wo du irgendwie was, eine Lücke hast und die du irgendwie füllen willst mit Gott. Und ich kam richtig so ein bisschen ins Schwitzen, alle anderen haben zugehört so und da irgendwie, wir haben uns auf so einer Ebene unterhalten, wo es halt wirklich einfach nur um diese, ja, um so ganz theoretische Sachen ging. So, es war halt einfach, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, diskutiert, ich habe ihm so ein paar Argumente gesagt, die mir eingefallen sind und er hatte halt auch ziemlich gute Argumente und es hat sich halt wirklich so angefühlt, wie es Paulus in dem ersten Korintherbrief beschreibt. Da schreibt Paulus ja, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für andere Völker völliger Unsinn. Genauso hat sich's angefühlt. Der aus der mit einem völlig anderes Weltbild als ich und ich erkläre ihm da irgendwie, ja, es gibt Gott und Jesus Christus am Kreuz gestorben und solche Sachen und das hört sich für den an wie völliger Unsinn. Und ich finde es so cool, dass die Bibel das schon sagt. Dass die Bibel sagt, ja, wenn ihr den gekreuzigten Christus erzählt, dann halten euch und hier sind die Griechen eher, also wir sind von der griechischen Kultur herkommen, dann halten die Leute das für völligen Unsinn. Ist völlig klar. Das ist Unsinn, was wir hier erzählen. Und dann ist mir aber eine richtig gute Frage eingefallen, die ich ihm gestellt habe. Ich habe ihm gesagt, Markus, du hast eine Freundin, oder? Ja. Kannst du mir beweisen, dass deine Freundin dich wirklich liebt? Du glaubst doch, dass deine Freundin dich liebt. Ja, ich meine, auf jeden Fall liebt meine Freundin mich. Und um das Gespräch jetzt abzukürzen, wir kamen darin überein, dass es ihm nicht möglich ist, mir zu beweisen, dass seine Freundin ihn wirklich und aufrichtig liebt. Es gibt viele Indizien dafür, dass sie ihm zum Beispiel sagt, ich liebe dich, ja, Schatzi, oder, oder dass sie viel Zeit mit ihm verbringt, dass sie ihm Geschenke macht, dass sie einfach gerne mit ihm zusammen ist, dass sie ihn streichelt. Es gibt ganz, ganz viele Indizien, aber, und die verleiten ihn zu dieser Annahme, sie liebt mich. Sie liebt mich wirklich. Aber ich konnte ihm bei jedem Indiz, was er so aufgeführt hat, auch immer ein Gegenargument bringen, warum es sie auch einfach machen könnte aus völliger Selbstsucht, aus Egoismus, dass sie einfach seine Liebe will und so. Ich habe halt für alles ein Argument gefunden, dass sie ihn nicht liebt. Und wir kamen überein, er war völlig einverstanden, dass es keinen Beweis gibt für diese Liebe. Wie will man Liebe beweisen? Aber die Fülle an Indizien, die er hatte, die haben ihn zu der Annahme gebracht, sie liebt mich. Und es war eine Glaubensannahme, hat er eingesehen, die er aber die ihn zu einer festen Überzeugung geführt hat. Und dann habe ich ihm gesagt, genauso ist es auch mit meinem Glauben an Gott. Ich habe Gebetserhörungen erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott mir einen Trost in mein Leben schenkt, den ich einfach nicht mir erklären kann. Ich habe erlebt, dass Gott meine Schwester und mich von der Krankheit Asthma geheilt hat. Ich habe erlebt, dass Gott mir einen Frieden ins Leben geschenkt hat, dass ich vorher Angst hatte, auch viel mich mit dem Tod auseinandergesetzt hatte und gemerkt und einfach erlebt habe, wie Gott in meinem Leben handelt und da ist und wie er mir begegnet. Und du kannst jetzt jedes einzelne dieser Indizien nehmen. Zum Beispiel, dass meine Schwester und ich von Asthma geheilt wurden und kannst es nehmen und kannst sagen, okay, man kann es auch irgendwie anders erklären. Vielleicht war es irgendwie eine Spontanheilung oder gut. So, man kann jedes dieser einzelnen Indizien nehmen und für sich zerpflücken. Das funktioniert, weil Gott ist ein unsichtbarer Gott, steht in Jesaja. Und er möchte sich nicht beweisen lassen, objektiv beweisen lassen. Es wird immer irgendwie eine Möglichkeit geben, es auch ohne Gott zu deuten. Aber die Fülle an Indizien, die ich habe, die bringen mich zu dieser festen Überzeugung, es gibt Gott. Und es ist ein guter Gott. Und er liebt mich. Und er hat einen guten Plan für mein Leben. Und damit hatte ich das Gespräch irgendwie von dieser soziologischen, weltanschaulichen Ebene runtergebracht auf meine persönliche Ebene. Ich habe das erlebt. Und das hat bei ihm wirklich so Klick gemacht. Da hat es verstanden und er hat eingesehen, also er hat es so gesagt, okay, also am Ende des Gesprächs, okay, eigentlich kann ich nicht sagen, dass es Gott nicht gibt, weil ich habe es noch nie ausprobiert, ob es ihn gibt. Und ich fand es so, so cool. Ich glaube, dass es wirklich unsere persönlichen Erlebnisse sind, gerade heutzutage bei den jungen Menschen, vielleicht auch bei den schon ein bisschen älteren, die die Leute ins Nachdenken bringen können. Das, was Maike hier gerade erzählt hat, dass sie sowas von Gott sagen kann, dass Gott zum ersten Mal zu ihr gesprochen hat, dass sie das so erlebt hat und dass es für sie keine Zufälle mehr gibt, wenn sie das erzählt, dann hat es, glaube ich, eine ganz, ganz andere Wirkung auf Menschen als irgendwie so theoretisch, weltanschaulich über das Christentum zu reden. Und diese Geschichten, die wir haben, die im Video hier vorkamen, die jeder einzelne von uns mit Gott erlebt hat, die wollen erzählt werden. Wir sollen jederzeit bereit sein, Auskunft darüber zu geben, mit welcher Hoffnung wir erfüllt sind, sagt Petrus. Das klingt so einfach und es ist auch einfach, aber es ist trotzdem nicht leicht. Wie oft war ich schon in Situationen, auf einer Studentenparty oder bei DM, wo ich eigentlich eine Steilvorlage bekommen habe, dafür jetzt von Jesus zu erzählen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also ja, da könnte man jetzt was, aber was soll ich denn da auch sagen? Und ich glaube, der Typ da hinten, der wollte gerade schon gehen, der ist müde und ich bin sowieso, ich kann es gerade irgendwie schlecht auf den Punkt bringen, ich kann es schlecht formulieren, weil ich bin auch müde und ich habe schon einen schweren Kopf. Und es gibt so viele Ausreden, die dann in meinem Kopf aufploppen, warum ich das jetzt eigentlich irgendwie besser nicht machen sollte. Und meine große Angst ist ganz oft, dass ich bei den Menschen, mit denen ich das erzähle, dass sie es nicht verstehen. Und ich erliege so oft der Versuchung, wenn sie mir eine Frage stellen, also weil, wenn ich sage, ich bin Pastor, ist irgendwie immer schon so ein Gespräch da, dann versuche ich aber denen was zu erzählen, was in ihre Verstehenswelt hineinpasst, was sie nachvollziehen können. Und das hilft ihnen halt wirklich gar nichts, weil das ist halt irgendwie so drumherum und hilft ihnen nicht. Und es ist halt genau dieses, es ist völliger Unsinn für die Leute, die nicht mit Gott leben. Und ich muss ihnen jetzt was erzählen, was für sie völliger Unsinn ist. Und das finde ich nicht so einfach, nicht so angenehm. Ich komme mir dabei wirklich ein bisschen dumm vor, oft so, wenn ich ihre Blicke dann so sehe und denke, okay, die glauben, ich bin völlig verrückt so. Und deswegen ploppen da eben so viele Ausreden in meinem Kopf auf, dass jetzt der falsche Zeitpunkt ist. Die sollen mich erstmal kennenlernen, dass ich ein normaler Typ bin und dann beim zweiten Mal kann ich ihnen ja dann davon erzählen. Dann denken sie schon, haben sie schon ein bisschen Vertrauensvorschuss für mich und so. Also es gibt so viele Sachen. Und wisst ihr, es ist mit diesen Geschichten zu erzählen, von Gott zu erzählen oder Evangelisation, wie man es theologisch ausdrückt, ist es halt wirklich so wie mit einer Kaffeetasse. Die Kaffeetasse wird, wenn ich heißen Kaffee einschütte, wird der Kaffee kalt. Ganz von alleine. Ich muss gar nichts machen, der wird von alleine kalt. Und so ist es auch mit Evangelisation. Ich bin vielleicht im einen Moment, denke ich so, ich sitze auf meinem Sofa zu Hause und habe so eine coole Gotteserkenntnis und dann denke ich, boah, jetzt muss ich die wirklich allen erzählen. Wenn ich meinen Nachbarn das nächste Mal treffe, dann erzähle ich ihm das. Was kann es Besseres geben, als dass er Jesus begegnet? Dann bin ich richtig heiß und will da hingehen. Und dann warte ich halt ein bisschen einfach, weil jetzt ist gerade ein schlechter, jetzt ist er nicht zu Hause. Da habe ich noch nicht getroffen und dann wird es halt mit der Zeit ganz von alleine, ist ganz normal, muss man sich nicht wundern, wird es halt immer kälter und kälter. Und irgendwann ist halt dieser feurige Wille dann ganz erkaltet. Und was wir jetzt machen wollen, wir als ganze Gemeinde, ist, dass wir unsere Kaffeetasse, also diese evangelistischen Werte, dieses evangelistische Feuer wieder anheizen wollen. Wir wollen die nächsten 6 Wochen uns mit 6 grundlegenden Werten der Evangelisation auseinandersetzen. Und die habe ich euch mitgebracht. Das sind diese hier. Ich weiß nicht, ob ihr die lesen könnt. Also ich verbreite die Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung, wie es mir entspricht, indem ich mich investiere, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere, erzählend und einladend. Und das Coole ist, finde ich, das sind alles super praktische Werte. Und die Praxis ist halt eben auch genau das, wo es oft sehr, sehr schwierig ist. Also in der Theorie bejahe ich das, ja klar, machen wir natürlich und erzählen ist ja irgendwie selbstverständlich, aber wenn es dann in die Praxis geht und es konkret wird, ja, dann weiß ich manchmal auch nicht so richtig, wie genau kann ich das denn jetzt am besten machen, diese Hoffnung, die in mir ist, wie kann ich die zu den Menschen tragen, wenn ich Hoffnungsträger bin, wie schaffe ich das, diesen Auftrag, den Jesus uns auch gibt, zu leben. Und da wollen wir in den nächsten 6 Wochen zusammen tiefer eintauchen. Heute gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ich habe euch ein Beispielgespräch mitgebracht, wie sowas ablaufen könnte. Evangelisation im Alltag, du und ich, können wir einfach nachmachen. Und zwar habe ich das euch vom professionellsten und besten Hoffnungsträger überhaupt mitgebracht. Und behaltet mal diese Werte hier im Kopf. Und überlegt, ob ihr die in diesem Beispielgespräch an Evangelisation wiederfinden könnt. Es ist Mittagszeit. Müde von der Reise hatte Jesus sich an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um was zu essen zu kaufen. Und da kam eine samaritanische Frau an den Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die meisten Juden meiden nämlich den Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von diesem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus, und dann komm mit ihm wieder hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt ja, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns in alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Das kannst du sein. Du sitzt an einem Brunnen. Ich habe einen Brunnen direkt vor meiner Wohnung. Diesen Springbrunnen. Du setzt dich da einfach an den Brunnen hin und wartest, dass jemand kommt, um da zu trinken. Okay, also. Und dann erzählst du, wie man Jesus anbeten kann muss, im Geist und in der Wahrheit. Okay, das kannst du machen. Das ist cool. Ich bleibe bei dem ersten. Aber wir kommen gleich zu dem zweiten, wie es mir entspricht. Aber bei dem ersten, aus Überzeugung, ich meine, das ist für Jesus nicht so super schwer. Er ist Gottes Sohn, er weiß, was Sache ist, er weiß, was in der Welt ablaufen wird. Er kennt diese Frau, weil Gott ihm gezeigt hat, Gott der Vater hat ihm gezeigt, was mit dem Leben dieser Frau los ist. Und Jesus ist natürlich überzeugt. Einmal von sich selbst überzeugt, und er darf es wirklich sein, aber er ist eben auch überzeugt, und da geht's bei Überzeugung geht es um unsere Motivation. Er ist überzeugt davon, dass diese Frau das lebendige Wasser braucht. Dass es dieser Frau nicht gut geht. Dass diese Frau ein Leben führt, was kaputt ist, was verloren ist. Und wenn er sie nicht anspricht, davon ist er überzeugt, dann weiß er, hilft es ihr null. Es ist die Motivation, seine Überzeugung, dass sie ihn selbst braucht. Und Jesus ist von dieser Überzeugung felsenfest überzeugt. Und so können auch wir felsenfest davon überzeugt sein. Und manchmal laufe ich aber durch die Welt und ich habe im Kopf habe ich vielleicht diese Überzeugung, dass Menschen Jesus brauchen. Aber dann kommen auch immer wieder diese anderen, nee, die also das nervt die jetzt nur, das wollen die gar nicht hören. Die ganzen anderen Gedanken kommen da rein. Und wir wollen uns nächste Woche, ist es schon, nächsten Sonntag, wollen wir da tiefer einsteigen in aus Überzeugung die gute Nachricht zu erzählen. Und dann, wie es mir entspricht. Also, vielleicht bist du nicht der Typ, der sich einfach an den Brunnen setzt und dann irgendwelche Frauen anquatscht. Aber das Coole ist halt, wir alle haben was zu geben. Alle haben was auf dieses Plakat, oder noch nicht alle, aber alle haben was mit Gott erlebt und haben eine Hoffnung in sich. Und diese Hoffnung ist unterschiedlich und auch deine Art, deine Persönlichkeit ist unterschiedlich und auch vielleicht deine Art, darüber zu reden, ist unterschiedlich. Und wir wollen herausfinden, und das ist das Coole, ich spoiler mal, darum wird es gehen, 42 Tage Leben für meine Freunde. Das Coole ist, dass es hier einen Test drin gibt, wo du deinen Evangelisationsstil, also deinen Stil, wie du denn überhaupt mit Menschen reden kannst. Vielleicht fällt es dir super schwer, Leute einfach anzuquatschen, die dir völlig fremd sind. Dann überhaupt kein Problem, das musst du nicht machen. Jesus hat es gemacht und Jesus hat es halt auch auf seine Art gemacht. Weil, ihr habt es ja gehört, die Frau war mega überrascht, dass er sie anspricht. Es war nämlich völlig unüblich, dass die Juden mit den Samaritern gesprochen haben und auch noch, dass er als Mann eine Frau anspricht, war ebenfalls unüblich in dieser Kultur. Und Jesus hat gesagt, ey komm, die Konvention, mir völlig egal, ich mache das jetzt einfach mal und es überrascht die Leute. Und ich bin davon überzeugt, wenn du in der Innenstadt hier zum Beispiel jemanden ansprechen würdest und ihm einfach sagen würdest, kann ich dir mal kurz was sagen? Jesus liebt dich. Und er hat einen guten Plan für dein Leben. Ich glaube, diese Person ist erstmal völlig überrascht. So wie die Frau im Brunnen sagt, was? Das ist nicht normal. Das ist nicht die Konvention. Normal sagst du vielleicht Hallo. Also in Potsdam hätte man nicht Hallo gesagt. Hier sagt man nicht mal Hallo. Aber sonst sprichst du natürlich niemand Fremdes an. Und dann mal angesprochen zu werden, das reißt die Leute erstmal so aus ihrem Ding heraus. Aber es gibt viele andere Wege, das zu tun. Ich will da nur kurz Fass aufreißen. Wir werden uns nämlich alles in den Sonntagen und in den Wochen danach vertiefen. Und dann eben der dritte Punkt, in dem ich mich investiere. Und das finde ich das Coole. Jesus hat vor Tausenden von Leuten gesprochen. Bergpredigt zum Beispiel, aber auch bei anderen Momenten. Er hängt mit den Leuten ab, die richtig wichtig sind. Und jeder will irgendwie auf seine Meinung hören. Und dann geht er aber hin und spricht mit einem einzelnen Menschen. Er, der das Potenzial hat und so eine Vollmacht hat in seinen Reden, könnte vor Tausenden sprechen und alle hängen an seinen Lippen. Und er investiert sich in einen einzelnen Menschen, in diese Frau am Brunnen und redet mit ihr. Interessiert sich für sie, für ihr Leben, investiert sich in sie, hat Geduld mit ihr. Als er es dann auf die persönliche Ebene bringt, fängt sie an, über irgendwelche theologischen Sachen mit ihm diskutieren zu wollen. Und ja, er geht auf die Diskussion ein. Er bügelt sie nicht glatt. Er hat nicht einfach nur Punkte, die er durchziehen will und sagen will, das brauchst du und jetzt musst du es annehmen und glauben und fertig. Sondern er investiert sich in sie, in dieses Gespräch. Und so ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns in Menschen investieren. Und es ist sehr verbunden mit dem vierten, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Jesus geht es nicht einfach da so, um seine Punkte durchzuklatschen, sondern es geht ihm wirklich um die Frau, um das Leben der Frau. Nicht nur um Theologie und er ist jetzt der, der das Wasser bringt, sondern er sagt auch, hey, er spricht sie an auf ihr Leben, auf die Männer, die sie gehabt hat, auf ihre kaputte Ehe oder die keine Ehe ist. Und dass sie auch gemieden wird dadurch von anderen Leuten. Sie kommt allein an den Brunnen. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Dorf, in dem sie lebt, dass die Frauen da nichts mit ihr zu tun haben wollen. Sie hat ein kaputtes Leben und Jesus interessiert sich für ihr Leben und spricht es an. Und so sollen auch wir uns interessieren für das Leben. Und dann erzählen, das ist sowas von selbstverständlich für Jesus, klar, also irgendwie muss man es erzählen. Er macht den Anfang, er stellt einfach eine einfache Frage, man muss gar nicht so irgendwie ein Riesending erzählen, dann erzählt er das von dem Wasser, dass sie das Wasser braucht, das Lebendige, und er redet einfach. Und da auch, das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, dass man wirklich lernt, darüber zu reden. Und das ist was man sehr gut trainieren kann. Ich, wenn ich in so einer Situation bin, auf so einer Studentenparty oder so, und dann fragt mich da einer, einmal kamen wir auf Sex vor der Ehe und ich habe irgendwie gesagt, dass ich keinen Sex vor der Ehe hatte. Und dann bin ich aber voll ins Stottern gekommen. Dann hat er mich gefragt, ja, warum das denn? Kann ich gar nicht nachvollziehen, das wäre gar nichts für mich so. Dann habe ich gemeint, was sage ich jetzt so? Und da... Und da zu trainieren und zu überlegen, sich schon vorher mal Gedanken zu machen, was könnte ich denn eigentlich sagen, wenn zum Beispiel so eine Frage kommt, jetzt nicht diese Frage, aber was, so ein bisschen sich vorher das zu trainieren und sich Gedanken zu machen, wie kann ich denn eigentlich von meinem Glauben, von dieser Hoffnung, die mich erfüllt, erzählen? Ganz einfach. Wie kann ich darüber ins Gespräch kommen? Und dann einladend, Jesus lädt die Frau ein, von dem Wasser zu trinken, dass sie nie mehr durstig macht. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir sind nicht der, der die Leute davon überzeugt, dass sie jetzt an Christus glauben müssen. Wir tun das nicht, sondern die einzige Aufgabe, die wir haben, ist, sie einzuladen, zu Jesus zu kommen. Einzuladen, zu dieser Quelle zu kommen. Das ist das, was wir tun. Und alles andere, dass sie sich dann wirklich dafür entscheiden, dass sie wirklich Interesse haben, dass sie wirklich zum Glauben kommen, das liegt nicht in unserer Macht, das liegt nicht in unserer Verantwortung, sondern das bewirkt der Heilige Geist in den Leuten. Und darüber wollen wir uns wirklich die nächsten 6 Wochen tief eintauchen und wollen das vertiefen, diese evangelistischen Werte in unsere Gemeindekultur reinzubringen. Wie sieht es jetzt konkret aus? Ich habe schon gesagt hier, 42 Tage Leben für meine Freunde. 42 Tage sind 6 Wochen. Das hier wollen wir zusammen als ganze Gemeinde machen. Wir wollen uns 42 Tage lang intensiv Zeit nehmen, uns diese Werte, das wirklich in unserem Alltag zu leben, uns darüber auszutauschen und praktisch auch direkt anzuwenden. Das sind 6 Gottesdienste, in denen es jeweils um eins dieser Themen gehen wird, und dann in der Woche drauf wollen wir das in Kleingruppen vertiefen. Wenn du keine Kapazität hast für eine Kleingruppe, einen zusätzlichen Abendtermin, gar kein Problem. Du kannst es auch zusammen mit deinem Freund machen, zusammen mit deinem Ehepartner machen oder auch ganz alleine, wenn du es noch flexibler brauchst und dein Ehepartner keine Lust darauf hat, das mit dir zu machen oder sowas. Kannst du auch alleine machen. Und dann wird es eben vertieft mit diesem Material, was ich ziemlich cool finde. Und unter der Woche wird es dann auch jeden Tag einen Impuls geben für deine Zeit mit Gott, um da direktes praktisch anzuwenden im Alltag. Es geht nicht einfach darum, dass wir hier eine Aktion machen wollen, irgendwie ein Projekt, um irgendwie zu lernen, wie man jetzt auf gute Art und Weise über seinen Glauben reden kann, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir uns als Gemeinde eins machen mit dem Herzschlag Gottes für die Verlorenen. Für die Menschen, die eben nichts auf ihre zweite Seite schreiben können bisher. Diese Menschen liegen Gott so am Herzen und wir wollen uns eins machen mit dem Herzschlag Gottes. Wir starten nächste Woche mit dem ersten Gottesdienst damit. Und in der kommenden Woche wird dann das Thema in der Kleingruppe vertieft. Und hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, du hast schon eine Kleingruppe jetzt und bist praktisch, ist möglich, dass ihr das in eurer Kleingruppe, die jetzt schon besteht, diese Vertiefung macht. Das ist super, kannst du einfach da machen. Die zweite Möglichkeit ist, du hast eben keine Kleingruppe, du würdest aber gerne eine Kleingruppe dafür machen, da reingehen für die nächsten 6 Wochen, dann kannst du entweder zu einer der bestehenden Kleingruppen, die es jetzt schon gibt, die sich dafür öffnen, die sagen, okay, für 6 Wochen nehmen wir gerne noch andere mit Leute mit rein, wir haben noch Platz frei, kannst du dich entweder der anschließen oder einer Kleingruppe anschließen, die jetzt extra dafür für diese 6 Wochen ins Leben gerufen wird. Da hinten seht ihr, wenn ihr euch auch nochmal umdreht, diese schwarze Tafel neben Tim. Da stehen schon 4 Kleingruppen drauf und da könnt ihr euch eintragen. Ihr seht da, wer ist der Leiter, wo findet es statt und um wie viel Uhr und wie viele Plätze sind noch frei. Und da könnt ihr euch einschreiben. Da hinten, wenn ihr an der Kleingruppe teilnehmen wollt. Die dritte Möglichkeit ist, das ist auch richtig cool, wenn da noch ein paar dazukommen zu den 4. Ihr sagt, ey, ich könnte mir auch vorstellen, für diese 6 Wochen eine Kleingruppe selbst zu leiten. Also Gastgeber zu sein, diese Kleingruppe zu hosten. Dann nimmst du dir einen Zettel, der auf dem Tisch liegt da hinten und füllst diesen Zettel auf, sagst, okay, ich könnte es mir vorstellen, Dienstagabend habe ich Zeit, hier ist die Adresse und so viele Plätze habe ich frei und hängst den Zettel da hinten hin. Und dann gibt es ein Leiterheft für dich, wo du so ein bisschen nochmal mehr mit reingenommen wirst und ein bisschen Anleitung drin hast, wie du so einen Abend auch irgendwie gestalten kannst. Wäre dann nur für die nächsten 6 Wochen, keine dauerhafte Verpflichtung, jetzt irgendwie für ewig eine Kleingruppe zu leiten. Das wäre sehr, sehr cool, wenn da einige Leute sich noch bereit erklären würden. Wenn dich das jetzt ansprichst, dann gehst am besten direkt nach dem Gottesdienst dahin, dass die Leute dann auch die Möglichkeit haben, sich da eintragen zu lassen. Oder eben die vierte Möglichkeit ist, du hast eben keine Kapazitäten für eine Kleingruppe frei, dann machst einfach eine Zweierschaft vielleicht mit deinem Freund zusammen oder vielleicht habt ihr eh schon irgendwie Zweierschaften, Dreierschaften in der Gemeinde, wo ihr euch, wo ihr Gemeinschaft zusammen habt. Oder macht es mit deinem Ehepartner zusammen, vielleicht auch mit deinen Kindern als ganze Familie. Dann habt ihr es einfach flexibler und seid nicht an einen festen Abendtermin gebunden. Dieses Begleitheft hier, das braucht man für die Vertiefung und es sind richtig coole Aufgaben drin. Dieses Ding kostet 8 Euro und das könnt ihr käuflich erwerben bei Doris. Doris wird hier, wenn ihr rausgeht, im Flur stehen und da könnt ihr die Hefte kaufen. Und es ist so, ich glaube, es ist super gut angelegtes Geld. 8 Euro, aber wenn du sagst, okay, du kannst diese 8 Euro, es fällt dir schwer, das zu zahlen, du hast kein Geld, dann kannst du trotzdem ein Heft kriegen. Vielleicht ist auch der ein oder andere da, der sagt, kein Problem, ich kaufe ein Heft zum Preis von 2 und sponsere damit jemand anderem das Heft. Wir haben genug Hefte, wir haben 150 und es ist wirklich unser Wunsch als Älteste, als Gemeindeleitung, dass wir als ganze Gemeinde da mitmachen. Und es wäre wirklich sehr, sehr cool, wenn alle Hefte wechseln, wenn auch die Kinder mitmachen. Wir werden es auch im Kindergottesdienst, bei den Stars, die nächsten 6 Wochen machen als Thema, dass auch die Kinder das nochmal vertiefen können zu Hause. Also, egal ob du Mitglied bist, ob du Gast bist, du bist herzlich eingeladen, an dieser Sache teilzunehmen. Ich glaube, dass es richtig, richtig cool wird. Ein Gedanke, der mich nämlich mega motiviert dafür, das zu machen, ist, stell dir mal eine Person vor, die du sehr liebst. Vielleicht aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis, die Jesus noch nicht kennt. Ich habe da einige im Kopf, an die ich so sofort denken würde. Und bei mir ist es so, ich habe die wissen, dass ich Christ bin, ist irgendwie meine engere Familie, die wissen das. Und ich habe schon viel mit ihnen über den Glauben gesprochen, aber irgendwie ist da immer so eine, jetzt mittlerweile ist immer so ein bisschen so eine Gefahr sogar dabei, wenn man irgendwie über das Thema Glauben spricht, dass irgendwie die Atmosphäre so ein bisschen am Kippen ist. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr Leute habt, bei denen ihr eigentlich voll nah dran seid, die ihr lieb habt, aber wo es irgendwie schwerfällt, über den Glauben zu reden. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass diese Leute mit jemandem in Kontakt kommen, mit einem Christen, der es voll auf dem Herzen hat, seine Hoffnung, die ihn erfüllt, mit ihnen zu teilen und die Hoffnung zu ihnen zu tragen. Und ich würde es mir so, so sehr wünschen, dass wenn ich gerade Schwierigkeiten habe, mit den Leuten darüber zu reden, die ich lieb habe, dass jemand anders in ihr Leben kommt und seine Hoffnung mit ihnen teilt. Und vielleicht ist das dieser eine Moment. Es ist ja immer so, dass die Leute meistens mehrere Begegnungen brauchen mit Christen, bis sie dann sagen, boah, ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt hat es mich gepackt und jetzt möchte ich da mehr wissen. Und vielleicht kannst du jemand sein, der für jemand anderen genau das ist. Wo jemand anders schon lange für eine Person betet und sagt, boah, ich würde mir so, ich komme nicht irgendwie an sie dran, das ist immer schwierig, mit dem zu reden. Und dann kommst du in das Leben dieser Person als Freund vielleicht, als Kollege vielleicht oder als völlig Fremder und bist erfüllt und erfrischt mit diesen Werten und teilst deine Hoffnung und die Person kommt zum Glauben. Wie cool wäre das? Ich habe am Anfang gesagt, dass wir, dass es unsere Geschichte ist, die so überzeugend sein kann für Leute. Und vielleicht geht es dir aber so, dass du jetzt dieses Video gesehen hast und über dein eigenes Leben nachdenkst, über deine eigenen Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott und denkst so, oh, ich wüsste gar nicht, was ich auf diese zwei Seiten schreiben könnte. Ich habe echt keine Ahnung. Oder ist es vielleicht sogar so, das, was du mit Gott erlebt hast, ist schon jahrelang vorbei. Oder du hast tatsächlich einfach noch gar nichts, wo du sagst, da hat Gott sich in meinem Leben gezeigt. Und als CGS wollen wir immer mehr, ich nenne es mal so geistliche Räume schaffen, wo das passieren kann, dass du Jesus wirklich erleben kannst. Und ich möchte einfach von letzter Woche erzählen. Letzte Woche war hier hörendes Gebet und es war so cool, Alisa hat es mir erzählt, es waren so viele Leute da und Tim war, glaube ich, zum ersten Mal da, der hat auch gemeint, es war voll cool, das zu sehen, du hörst auf Gott und Gott zeigt dir Bilder, Gott zeigt dir Eindrücke, Bibelworte für einen anderen Menschen und du selbst bekommst ganz viel von Gott gezeigt und gesagt im hörenden Gebet. Diese Menschen, die da dabei sind, die können erzählen von Dingen, wo Gott in ihrem Leben was getan hat, wo Gott Dinge angesprochen hat, wo Gott ermutigt hat, wo Gott sich erlebbar und gezeigt hat in ihrem Leben. Oder dann am Mittwochsgebet. Das war auch so cool. Wir beten hier, also hörendes Gebet kann ich sehr empfehlen. Es ist einmal jeden letzten Freitag im Monat. Mittwochsgebet haben wir jede Woche. Und da treffen wir uns, wir haben uns hier getroffen und Claudia war da. Claudia hat was gebetet. Und dann war so, als würde Gott mir auf die Schulter klopfen und hat gesagt, Manuel, frag nochmal Claudia, dass wir uns um sie rumstellen, sie segnen, dafür nochmal intensiv dafür beten. Und ich habe erst ein bisschen gezögert, aber Gott hat nicht locker gelassen, hat gesagt, jetzt geh, mach das jetzt. Und dann habe ich das gesagt, habe Claudia gefragt, können wir nochmal dafür beten? Und dann haben wir das gemacht und was passiert ist, möchte sie euch jetzt gern selbst erzählen.
Ja, ich wünsche mir nichts mehr, als vom Heiligen Geist erfüllt zu sein und strecke mich aus nach seinen Geistesgaben. Und im Gebetskreis am Mittwoch wurde für mich gebetet, dass der Heilige Geist mir das Sprachengebet neu freisetzt. Denn bislang habe ich es nur für mich gebetet. Aus Furcht, dass es nicht wirklich vom Heiligen Geist kommt, sondern nur aus mir herauskommt, weil ich es denn so gerne möchte. Und Tim hat mir die Hände aufgelegt und ich hatte so eine Freude dabei in meinem Herzen, wie schon lange nicht mehr. Und im weiteren Gebetsverlauf habe ich dann tatsächlich die Freiheit gehabt, laut in Sprachen zu beten. Der Heilige Geist schenkt Freiheit und Freude und er setzt Geistesgaben frei bei denen, die sich danach ausstrecken. Hab Mut, das ist so schön, von Gott erfüllt zu werden.
Danke, danke dir. Ja, ihr habt es gehört. Vielen Dank, Claudia, für dein Zeugnis hier. Und wir möchten es einfach anbieten. Wir dachten, es war so, so cool, am Mittwoch zu erleben mit Claudia. Und wir werden jetzt gleich die Zeit des Lobpreises haben. Und wenn du sagst, ich würde gerne Gott erleben, ich würde gerne, dass Gott wieder in mein Leben kommt und was tut. Ich möchte mich ausstrecken nach geistlichen Gaben. Dann möchte ich dich herzlich einladen, wirklich zu uns als Segnungsteam zu kommen. Ich werde auch vorne mitstehen und wenn du speziell diesen Wunsch hast, ich möchte mich ausstrecken, ich möchte vom Geist erfüllt werden und dieses Sprachengebet bekommen, diese geistliche Gabe, dann kannst du gerne zu mir kommen und ich möchte da besonders für dich beten und dich segnen. Das ist einfach so. Wer nicht weiß, was diese Gabe des Sprachengebets ist, der Heilige Geist schenkt uns geistliche Gaben. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie oder die Gabe, dass du für andere Menschen betest um Heilung und sie werden gesund. Das sind, werden in der Bibel so als Geistesgaben, als besondere Charismen bezeichnet. Und das ist einfach das Coole, dass der Heilige Geist uns als Gemeinde damit erbauen möchte. Und diese Gabe des Sprachengebets, das ist einfach ein Gebet in einer Sprache oder in Worten, die du selbst nicht verstehen kannst. Und wenn du es vor der Gemeinde hier beten würdest, dann würde es auch keinen Sinn machen, weil niemand würde es verstehen. Und dann macht es nicht so viel Sinn, aber es gibt auch die Leute, die die Gabe haben, dieses Sprachengebet auszulegen. Aber Paulus sagt, wenn es niemand da ist, der es auslegen kann, dann mach es nicht öffentlich hier im Gottesdienst, aber für dich selber, sagt Paulus, ist Sprachengebet was dich super erbauen kann. Was dir Kraft gibt, das habe ich selbst erlebt, ich habe eine Freude beim Sprachengebet erlebt, die ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und es war so, so cool. Also dieses Sprachengebet ist einfach dazu da, um dich selbst zu erbauen. Und ich mache gar nichts Magisches, Krasses, irgendwas, sondern ich bete einfach nur dafür, weil Gott sagt, ey, ich gebe gerne den Heiligen Geist, wer mich darum bittet. Und deswegen herzliche Einladung dazu. Kommt gerne zu mir, wenn ihr gerne in Sprachen hier gleich mitsingen möchtet oder mitbeten möchtet, dann kommt gerne zu mir und ich bete einfach dafür und wir gucken, was der Heilige Geist macht, ob er es euch schenkt. Und ihr könnt auch gerne zu den anderen Leuten vom Segnungsteam kommen, wenn ihr sagt, boah, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich möchte was auf meine zweite Seite schreiben können. Ich möchte Gott erleben. Ich möchte anderen Menschen von dieser Hoffnung erzählen können, aber ich bin gerade selbst so ausgetrocknet und so leer und ich möchte wieder neu gefüllt werden. Dann kommt gerne. Wir beten gerne für euch.